NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Burmann, Ihnen einen schönen guten Abend. Das Thema heute Abend ist die SPD oder genauer gesagt, es geht um den Kanzlerkandidaten Sigmar Gabriel. Sie haben es gehört, die SPD bringt sich, wie sie es selber nennt, in Stellung zur Bundestagswahl. Und wir fragen heute Abend einmal, welche Chancen hat eigentlich ein Kanzlerkandidat Gabriel? Und dahinter steckt natürlich auch die Frage, welche Chancen hat die SPD? Wer wäre ein möglicher Koalitionspartner? Mit welchen Themen kann die SPD punkten im Wahlkampf? Wie kann sie es schaffen, aus diesem 20%-Tal herauszukommen? Wir diskutieren mit unseren Gästen bis 21 Uhr und um 21.05 Uhr haben Sie dann das Wort und können Ihre Meinung sagen, Ihre Prognose abgeben. Sie können aber auch schon jetzt anrufen während unserer Diskussion 08000 441 777 und wir rufen Sie dann zurück nach 21.05 Uhr. 08000 441 777. Alle drei Gäste heute Abend sitzen in unserem Berliner Hauptstadtstudio und dort ist erst einmal Dr. Gero Neugebauer. Er ist Politikwissenschaftler und Parteienforscher. Guten Abend, Herr Neugebauer.
Guten Abend, Herr Baumann.
Herr Neugebauer, gehen Sie davon aus, dass Gabriel das wird?
Ja, er wird gar nicht anders können. Wenn er es nicht wird, dann wird er nichts mehr.
Das können wir nachher nochmal vertiefen, dann wird er nichts mehr. Jörg Seiselberg ist ARD-Hörfunk-Korrespondent im Hauptstadtstudio. Herr Seiselberg, guten Abend. Sind Sie auch der Meinung, dass er es macht und wird?
Ich glaube, dass er viel dafür spricht, dass er springt nach monatelangem Zögern und Ja sagt und sich die Kandidatur greift.
Dr. Daniel Friedrich Sturm ist ebenfalls Journalist, Redakteur bei der Welt und verantwortlich für das Ressort Deutschland. Zugleich hat er ein Buch geschrieben, ist Mitautor, der Titel Sigmar Gabriel, Patron und Provokateur. Guten Abend, Herr Sturm.
Guten Abend, Herr Bormann.
Herr Sturm, Sie sind am nächsten dran, glaube ich, von den drei Männern in Berlin. Was meinen Sie, macht er das oder macht er das nicht?
Also es gibt eine gewisse Plausibilität dafür, dass er es machen wird. Ich glaube insbesondere, wenn er den von ihm geliebten Parteivorsitz behalten möchte. Ich halte es aber nicht für ausgemacht. Ich halte es auch für möglich, dass Olaf Scholz, der Hamburger Bürgermeister, oder Martin Schulz, der scheidende Präsident des Europäischen Parlaments, Kanzlerkandidat der SPD werden.
Das wäre aber doch eine totale Wende zu dem, was Sie im Moment flüstern hören, um es mal so zu sagen.
Es wird in der Tat sehr viel geflüstert, aber ich glaube, dass Sigmar Gabriel auch diese letztliche Entscheidung noch gar nicht getroffen hat, in Klammern noch gar nicht für sich getroffen hat, Klammer zu. Es gab ja dieses sogenannte Geheimtreffen in Düsseldorf, da hätte man ja auch sagen können, die SPD-Führung hat sich jetzt mehrere Wochen lang über Weihnachten nicht gesehen. Die ganzen Damen und Herren hätten ja vielleicht den Vorsitzenden auch mal auffordern können, doch jetzt wenigstens mal so eine Tendenz zu zeigen, ob er denn eher gewillt ist, es zu machen oder eher gewillt ist, es nicht zu machen. Das scheint es ja alles nicht gegeben zu haben.
Über das hätte sagen können, würde ich gleich nochmal mit Ihnen weiterreden. Vorher, Herr Neugebauer, Sie haben gesagt, wenn er das nicht macht, dann wird er gar nichts mehr. Was steckt hinter dieser These?
Hinter der These steckt, dass er bereits in der Kandidatenkür 2012 seine Autorität ramponiert hat und dass er sozusagen die Meriten, die er erworben hatte 2009 bei der Stabilisierung der SPD, zumindest ziemlich stark aufs Spiel gesetzt hat. Und wenn er jetzt nicht macht, was soll er dann machen? Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat ist verknüpft. Das geht in der Tat nicht anders. Er könnte als Alibi noch nehmen, ich engagiere mich bei der Nordrhein-Westfalen-Wahl sehr stark und wenn die für die SPD nicht gut ausgeht, dann hätte er einen Grund zu sagen, tatsächlich ist meine Wirkung in der Öffentlichkeit nicht so positiv, dass die, die da glauben, man wähle eine Person und nicht eine Partei, nun nicht mehr Vertrauen zu mir haben. Aber ich denke, der Rhein, das ist nicht schlecht gewählt, Düsseldorf, ähnliche Lorelei. Halb zog sie ihn, halb sank er hin und möglicherweise ist das auch der Ausgang dieser Sitzung.
Jörg Seiselberg, Sie sind der Korrespondent in Berlin. Ich habe vorhin das Wort flüstern benutzt. Was ist denn nun zu hören? Ist es so, dass man in Berlin eindeutig hört, ja, Sigmar Gabriel, wird das oder gibt es da auch Zweifler und Anderssagende und Denkende?
Also mit Mitgliedern aus dem Präsidium, mit denen ich gesprochen habe, die sagten vor Düsseldorf, es würde sie überraschen, wenn die Entscheidung in eine andere Richtung läuft. Sie rechneten damit, dass Gabriel die Kandidatur für sich schon entschieden hat. In Düsseldorf ist es dann anders gekommen. Es hieß auch, also es macht ja eigentlich keinen Sinn, wenn wir uns in Düsseldorf treffen, über das Programm reden, über Strategie reden und nicht auch darüber reden, wer dann der Mann an der Spitze für uns ist. Also auch über die K-Frage reden. Letzteres ist nicht geschehen. Es wird zum einen damit begründet, dass Martin Schulz nicht da war, der in Portugal bei der Beerdigung von Soares war. Und man sagt, das gehört sich nicht, das geht nicht, man könne nicht über Personalfragen reden, wenn einer der möglichen Kandidaten da nicht mit am Tisch sitzt. Dann ist das Ganze verkürzt worden von ursprünglich angedachten 4 Stunden auf 2,5 Stunden, wo dann am Ende ja keine Zeit mehr da war, um über Personalien zu reden. Also, und dann natürlich auch hätte man erwarten können, dass von den Präsidiumsmitgliedern auch jemand sagt, lass uns jetzt auch mal wirklich Butter bei die Fische, lass jetzt uns auch mal über die Kandidatenfrage reden. Das ist nicht geschehen. In diesem Kreis will man sich jetzt noch häufiger treffen und dann soll in einem dieser Treffen halt auch über die Personalfrage geredet werden. Der nächste Zeitpunkt, der anvisiert wird, ist der 23. Januar. Dann ist eine Präsidiumssitzung der SPD, Treffen der Parteiführung da. So wird erwartet, wird es dann die Entscheidung geben und am 29. Januar dann in der Vorstandsklausur das Ergebnis verkündet werden.
Herr Neugebauer, als Politikwissenschaftler, wie sehr dient das einem Image, wenn man so zögerlich ist, einen Kanzlerkandidaten zu benennen?
Wenn man einen Kandidaten hat, wie die Sozialdemokratie oder zumindest einen potenziellen, dessen Umfragewerte nicht gut sind, dessen Bild in der Öffentlichkeit schwankt und der eine Partei vertritt, die nicht besonders gute Umfragewerte hat, dann kann er mit der Strategie, die gegenwärtig gefahren wird, eigentlich nur positiv enden, nämlich stabile Entscheidungsstruktur soll heißen, im Herbst wird verkündet, im Januar geben wir bekannt und sie halten es durch. Keiner, der am Mikrofon vorbeikommt, hat zumindest seit einiger Zeit den Mund aufgemacht. Das heißt, er gewinnt ein bisschen an Fortune, er gewinnt aber auch dadurch, dass andere Sachen in der Partei für Respekt gesorgt haben. Herr Albig beispielsweise, der im August 2015 noch sagte, wir brauchen keinen Kanzlerkandidaten, ist auf einmal jemand, der sagt, Gabriel muss der Kandidat sein und Gabriel kann darauf verweisen. Steinmeier, Bundespräsidentenkandidat, Kaiser Tengelmann erledigt, Zitter auf die Spur gebracht, die er gelegt hat, bei Thyssen-Arbeitern gewesen. Also es gibt einige Dinge, wo man sagen kann, na ja, er fängt an aufzuholen, nur ist die Frage, reicht das?
Aber nun könnte man als Wähler doch sagen, warum kommt die SPD nicht zu Potte, warum kungeln die so lange rum?
Das hat eher ein Problem. Also nach meiner Auffassung sind es ja nicht die Personen, die gewählt werden, sondern die Parteien. Da hat die Union macht inzwischen der Ausnahme. Mehr Wähler entscheiden sich für die Union als aufgrund der Personen und nicht aufgrund des Sachangebots, das die Union macht. Aber bei der Sozialdemokratie ist das auch eine Diskussion, die eigentlich immer damit zu tun hat, dass man glaubte, der Kandidat oder die Kandidatin wolle eine gewisse Zentralisierung in dieser Entscheidungsstruktur erreichen. Und Gabriel ist auch wiederum jemand, der die Diskussion in der Partei über Inhalte auch häufig als eine Diskussion empfunden hat, die gegen ihn gerichtet ist. Also einerseits Lebendigkeit und Diskussion, das ist das, was man von der SPD immer erwartet. Andererseits sagen die Wähler auch, Mensch, wir wollen aber eine Partei haben, da müssen wir ausgehen, dass sie handlungsfähig ist, geschlossen hinter der Führung steht. Aber wenn dann die Führung sich nicht so eindeutig äußert, ist das natürlich wieder auch ein negatives Kriterium. Das ist ein Dilemma, in der die Sozialdemokratie steckt.
Friedrich Sturm, Sie haben ein Buch als Mitautor geschrieben, Sigmar Gabriel, Patron und Provokateur. Das heißt, Sie sind relativ nah an ihm dran. Was treibt einen Menschen, der solche schlechten Umfragewerte hat, es trotzdem zu machen?
Wir wissen ja noch nicht, ob er es macht. Und er ist ja ein Zauderkünstler. Er ist ja viel zögerlicher, selbstkritischer, zurückhaltender, übrigens auch empathischer und sensibler, als er so nach außen hin erscheint. Und übrigens auch längst nicht so brutal wie sein Vorbild Gerhard Schröder, der ja schon als junger Abgeordneter am Zaun des damals Bonner Kanzleramtes gerüttelt hat. Das hat Gabriel ja nicht. Er hat die letzte Kandidatur 2012 Per Steinbrück anvertraut. Einige sagen, er hat ihn damals vors Kanonenrohr geschoben. Jedenfalls mit der Begründung, dass der also bessere Werte habe. bliebe er dieser Argumentation treu, müsste er sagen, Scholz oder Schulz machen das, denn die haben ja beide bessere Werte als er. Ich teile die Auffassung von Herrn Neugebauer, dass Herr Gabriel in den letzten Wochen und Monaten doch eine ganz beachtliche Strecke hinter sich gelegt hat. Also er hat ja seine sehr diskussionsfreudige Partei auf ein Platzett für das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen CETA festgelegt, hat sie dafür gewonnen nach einer wirklich engagierten Diskussion und auch guten Verhandlungen, die er geführt hat. Er hat in der Tat diesen Erfolg bei Kaisers Tengelmann gehabt und dann diesen Steinmeier-Coup gegen Frau Merkel. In Klammern, in der Union wird ja über diese Niederlage offenbar gar nicht gesprochen. Interessant. Mhm. Aber all das hat ja nicht dazu geführt, dass die Beliebtheitswerte von Herrn Gabriel gestiegen sind. Im Gegenteil, die sind, wenn man es mal positiv formulieren will, im Mittelfeld. Mhm. Man kann auch sagen, sie sind miserabel. Und die Werte der SPD, der aktuelle Wert bei der sogenannten Sonntagsfrage, liegt bei 20%. Ich meine, mit 20%, auch mit 22%, wird man in diesem Land keinen Kanzler stellen können.
Wir reden gleich über die SPD. Vorher nochmal das Wort Beliebtheitswerte. Herr Neugebauer, als Politikwissenschaftler und Parteienforscher, wie verschafft sich ein Politiker Beliebtheitswerte, wenn wir eben gehört haben, dass Gabriel, Sie haben gesagt, eine lange Strecke zurückgelegt hat, vieles auch geschafft hat und trotzdem bleiben die Beliebtheitswerte miserabel? Wonach richten sich Beliebtheitswerte?
Na, es gibt da zwei Annäherungen. Der eine ist der politikferne Beurteilung, der andere Aspekt ist der politiknahe Beurteilung. Politikferne Beurteilung sind so eher Imagefragen, die auf Home-Stories beruhen, auf Erscheinungen, auf das Auftreten in allgemeinen Angelegenheiten oder auf die Wahrnehmung. Höflich, sympathisch, gut gekleidet, lächelt häufig, hat keine Zahnlücken. Also in diesem Konzept. Während die politiknahen sind eher, ist er durchsetzungsfähig, glaubwürdig, genießt er Vertrauen, kann er sich so darstellen als jemand, der für die Wählerinnen und Wähler, die nicht wollen, also erst Programme lesen, bevor sie sich mit der Politik der Partei informieren, als faktisch Interpret der Parteipolitik dienen und sagen, wenn der was erzählt, dann glauben wir ihm und dann glauben wir auch der Partei. Und diese Bewertungen sind es, die im Wesentlichen die Bewertung für die Person bestimmen.
Und wie sehr hängt ein Wahlerfolg von einem Kandidaten ab?
Für die SPD stimmt das nicht. Das stimmt auch nicht für alle anderen Parteien. Das stimmt nur für die Union. Ich kann das begründen. Die Kandidatenbewertung ist, also es gibt die Umfrageinstitute fragen immer nach Kandidatenprofil, Kompetenzbewertung, also Sachkompetenz, Lösungsfragen und Parteibindung. In den letzten drei Bundestagswahlen hat allgemein die Kandidatenorientierung zugenommen. Die Sachorientierung ist ungefähr gleich geblieben. Und die Parteibindung hat auch abgenommen. Aber auffällig ist, bei der Union hat eine Mehrheit bei der Wahl 2013 die Union gewählt wegen Frau Merkel, während die Zustimmung zu den Sachkompetenzen der Union um rund 12% zurückgegangen ist in den letzten Jahren. Und bei der SPD ist das permanent um die 22% und die Parteibindung liegt unter 20%, aber die Sachkompetenz wird mittlerweile auf 54%, galt damals für 54% der Wähler als entscheidendes. Also insofern relativiere ich das. Mhm. Der Hintergrund ist, wenn ich das noch sagen darf, man wirft den Medien vor, sie berichten ihrer Logik gemäß meist über Personen. Das veranlasst wiederum die Parteien, dieser Logik zu folgen und die Personen in den Mittelpunkt ihrer Wahlkampfstrategie zu stellen. Und das wiederum veranlasst die Wähler, den Parteien zu folgen und sagen, wir wählen eher Personen, als wir die Parteien gemäß ihren Lösungskompetenzen wählen. Und dann wird sowieso nur die Partei gewählt oder die Person, die eine Partei repräsentiert, von der man erwartet, dass sie zumindest einen Machtanspruch stellt, Führungswillen verkörpert und dann möglicherweise auch realisieren kann. Mhm. Aber da sind wir bei den Werten von Herrn Gabriel und der SPD wieder.
Wir bleiben noch mal kurz bei der Personenfrage, Jörg Seiselberg. Sind denn die Namen Martin Schulz und Olaf Scholz in der SPD noch hörbar? Sprich, gibt es eine Fraktion innerhalb der SPD, die sagt, das sind eigentlich, einer von den beiden ist eigentlich der Bessere?
Also es gab eine Zeit, die ja noch nicht so lange zurückliegt. Vor vier, fünf Wochen, da wurde die Aktie Martin Schulz sehr hoch gehandelt. Er ist ja auch sehr intensiv getourt an der Parteibasis. Ich selbst war dabei, als er sich hier bei den Parteilinken in Berlin vorgestellt hat, wo der Parteirechte Martin Schulz große Zustimmung von Seiten der Linken bekommen hat. Auch ansonsten ist zu hören, dass er einfach ankommt bei der SPD-Basis quer durch alle Lager. Da hätte er also Rückhalt und galt dann auch so ein bisschen medial angetrieben als der Neue, derjenige, der es reißen könnte für die SPD und galt als aussichtsreicher Kandidat. Mein Eindruck ist, dass das jetzt etwas zurückgeschraubt ist, auch Schulz selber nicht mehr so offensiv auftritt. Es gibt noch natürlich gerade in der SPD, auch in der Bundestagsfraktion, einige, die Martin Schulz unterstützen. Und dann gibt es den Kandidaten Olaf Scholz, den ich persönlich für eine gute Wahl hielte in der SPD, der allerdings zwei Probleme hat. Er ist auf der einen Seite einer der erfolgreichsten oder vielleicht der erfolgreichste Landeschef der SPD in Deutschland. 48% werden ihm jetzt zugeschrieben in Hamburg nach fast 6 Jahren in Amt und Würden. Das ist beachtlich, das ist sind paradiesische Zahlen für die SPD. Er ist anerkannt, er verkörpert Glaubwürdigkeit. Auf der anderen Seite ist sein Problem, dass er zum einen in der Partei nicht den Rückhalt hat, gerade auf der Partei Linken. Da gilt er fast so ein bisschen als rotes Tuch. Die können überhaupt nichts mit ihm anfangen. Und dann ist es einfach so, dass er, seine Schwächen natürlich auch bekannt sind, auch aus seiner Zeit hier in Berlin. Er ist kein großer Redner, keiner, der mitreißen kann im Wahlkampf. Ich würde ihn trotzdem für eine gute Wahl halten, weil er wirklich zwei ganz wichtige Dinge verkörpert, mit denen die SPD dann auch im Wahlkampf auftrumpfen könnte. Es ist einfach Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit, und in Hamburg hat er eine Bilanz auch vorzuweisen, die über jeden Zweifel erhaben ist.
Zurzeit weiht er gerade die Elbphilharmonie ein.
Und zeigt aber übrigens auch, dass er doch ganz gut reden kann, habe ich heute Abend beobachtet.
Friedrich Sturm, Sie sind Redakteur bei der Welt. Wie ist Ihre Einschätzung? Glauben Sie, dass es ein Gespräch zwischen Martin Schulz und Sigmar Gabriel gegeben hat? Sowas gab es ja schon mal. Die sollen befreundet sein und keiner will dem anderen die Wurst vom Brot nehmen, dass die beiden das schon ausgedealt haben?
Ich glaube, dass es das noch nicht gegeben hat, aber das weiß ich nicht. Ich bin mir eben auch nicht sicher, ob Sigmar Gabriel sich selbst schon entschieden hat. Diese Entscheidung müsste ja einem solchen Gespräch unter 4 Augen und 4 Ohren vorangehen. Das ist aber alles Spekulation. Wie gesagt, Sigmar Gabriel ist nicht so entscheidungsstark, wie er zuweilen erscheint. Vielleicht, wie wir Medien ihn zuweilen auch beschreiben. Das stimmt meines Erachtens so nicht. Es müsste dann aber so ein Gespräch geben. In der Tat, die beiden sind ja, wenn es sowas überhaupt im politischen Betrieb gibt, befreundet. Ich glaube, dass diese Freundschaft in diesen vergangenen Wochen und auch in diesen Tagen leidet, weil natürlich diese ständige Berichterstattung, insbesondere über die sehr unterschiedlichen Popularitätswerte, die belasten natürlich eine Freundschaft. Ich glaube, das ginge jedem so. Dieses Gespräch müsste stattfinden, ja. Und dann müsste Sigmar Gabriel natürlich irgendwann auch mal seine Parteiführung einbinden. Die SPD wollte ja eigentlich mehr beteiligt werden. Eigentlich sollte ja die Kanzlerkandidatur nicht mehr in einem Hinterzimmer, ich sage jetzt mal etwas hämisch, von etwas älteren, gesetzteren, etwas dickeren westdeutschen Männern ausgekungelt werden. Eigentlich wollte ja die SPD eine Beteiligungspartei sein. Das war auch mal das Vorhaben eines gewissen Sigmar Gabriel. Und es gab ja auch die Vorstellung einer Urwahl und all diese Dinge. Hat es ja nun bislang alles nicht gegeben. Es spricht auch dafür, dass das nicht dazu kommen wird, aber es ist ja eigentlich sehr schade. Vielleicht wäre das auch mobilisierend gewesen. Vielleicht hätte das der SPD auch geholfen, aus diesen 20% herauszukommen. Ich glaube, wir haben übrigens damit auch ein Problem, was diese ganze Elitenverachtung angeht und die Politik- und Politikerverdrossenheit. Wir haben jetzt bald eine Bundespräsidentenwahl, die eigentlich gar keine Wahl ist, weil klar ist, dass Frank-Walter Steinmeier gewinnen wird, weil Frau Merkel keinen gefunden hat. Es wäre doch viel interessanter und für die Demokratie auch viel vitaler gewesen, gäbe es da jetzt einen Wettbewerb, sagen wir mal, zwischen Steinmeier und Frau von der Leyen. Gibt es aber nicht. Und das Gleiche gilt auch ein bisschen bei der SPD. Warum nicht ein Wettbewerb mehrerer guter, geeigneter Leute, vielleicht auch noch eine Frau dazwischen, zwischen den älteren westdeutschen Männern. Das hätte die Partei doch wahrscheinlich richtig motiviert, hätte womöglich neue Mitglieder gebracht. Man hätte ja auch nicht jeden abstimmen lassen dürfen. Man hätte das schon mit der Mitgliedschaft dann knüpfen können. Und ich finde, das ist, da hat die SPD sich ein bisschen unter Wert verkauft.
Vor allen Dingen, weil die SPD ja gute Erfahrungen damit gemacht hat auf Landesebene. In Niedersachsen, Stefan Weil,
genau.
Mitgliederentscheid gewonnen, die Wahl gewonnen. In Schleswig-Holstein auch, ähnlich mit, genau. Mit Albig. Also gerade vor diesem Hintergrund ist es eigentlich unverständlich, dass auf Bundesebene nicht zu diesem Instrument gegriffen wird. Natürlich auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass die möglichen anderen Kandidaten, der angesprochene Olaf Scholz, der angesprochene Martin Schulz, auch diese Bereitschaft nicht offensiv signalisiert haben.
Ja, und wir haben das ja auch mal auf Bundesebene gehabt, Scharping, Schröder und Witzorek Zoll. Damals, wer wird es nun? Denn wo Schröder der Letzte war, also wo Schröder es nicht geworden ist, aber hätte man einen zweiten Durchgang durchgeführt, hätte er möglicherweise mehr Stimmen bekommen. Aber Herr Sturm hat zu Recht auch hingewiesen auf den Unterschied, also auch auf die Art und Weise, wie jemand offensiv seine Interessen vertritt. Schröder hätte gesagt, ich bin König, ich frage da keinen anderen, ob ich da sein darf. Ja? Während Gabriel ab und zu schon mal in § 13 Organisationsstatut erwähnt hat, wo der Mitgliederentscheid über Kanzlerkandidat, der extra drin steht. Also, und auch das Votum für die Mitgliederpartei SPD hat genau das beinhaltet, zu sagen, die Mitglieder müssen in verschiedenen Sachen mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten haben. Nur, ja, es hat niemand eingeklagt.
Schröder war ja kaum Ministerpräsident in Niedersachsen 1990 geworden, hat er gesagt, ich will Bundeskanzler werden. Und ich glaube auch, dass die Wählerschaft das letztlich sich wünscht. Man will doch auch im, ich sag jetzt mal, im Sportverein, will man doch auch einen Vorsitzenden wählen, der das wirklich will. Und will man eigentlich als Bürger, ich meine, wir wählen ja ohnehin nicht den Kanzler, es gibt ja keine Direktwahl, das läuft ja mittelbar, aber will man eigentlich jemanden wählen in 9 Monaten oder dessen Partei wählen, der heute noch nicht weiß, ob er Bundeskanzler werden soll? Das muss man doch, dieses Amt muss man doch wollen.
Gut, das war die Stimme von Friedrich Sturm, Redakteur der Welt, und Sie hören den Themenabend auf NDR Info. Unser Thema heute Abend ist die SPD. Konkreter gesagt, welche Chancen hat ein Kanzlerkandidat namens Sigmar Gabriel? Sie können uns anrufen und nach 21 Uhr mitreden. 08000 441777, 08000 441777. Gero Neugebauer, als Parteienforscher und Politikwissenschaftler, muss die CDU die SPD in irgendeiner Weise fürchten?
Also das ist eine Frage, die eigentlich schon die Wahlkampfstrategien beinhaltet, denn fürchten muss die CDU die SPD nur dann, wenn die SPD sich als Alternative zum Politikkonzept der Union vorstellt. Da sehen wir aber seit Jahren, dass die, ich nenne es immer Pseudo-Sozialdemokratisierung der Union, einmal dazu geführt hat, dass viele Wählerinnen und Wähler gesagt hat, naja, dann wähle ich die doch gleich, wenn ich bei der Sozialdemokratie nicht wisse, ob die die Mehrheiten haben, um das durchzukriegen, obwohl, und das mir ganz gefällt. Also andere ist aber eben auch, insgesamt sind die Parteien ja alle etwas in die Mitte gerückt, und weil man meint, dort die Wahlen zu gewinnen. Das Problem für die Union ist dann nicht eine zunehmende Stärke der Sozialdemokratie durch also eine Schwächung der Union, sondern das Problem der Union ist einmal, wie sehr beschädigen sie Frau Merkel, wie stark verlieren die an die AfD, wie gelingt es sozusagen diesen Streit zwischen den, ja sind es eigentlich noch blutsverwandte Schwestern, zu schlichten, und was kommt dann endlich beim Wähler ran? Und wenn die sagen, alles, wir sehen nichts, was uns für die Zukunft irgendwelche Hoffnungen verspricht, wir sehen eigentlich nur eine Art und Weise der Auseinandersetzung, die eher das fördert, was Herr Sturm schon angesprochen hat, nämlich Politik von Russ. Naja, dann bleiben Sie zu Hause oder Sie gehen eben die Ränder wählen.
Das heißt doch, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sagen, die SPD steht eigentlich in dem, wie Sie gesagt haben, pseudosozialdemokratischen Schatten der CDU. Dann stellt sich die Frage, Jörg Seiselberg, was tut die SPD oder kann sie tun, um aus diesem Schatten wieder rauszukommen?
Zum Beispiel einen guten Kandidaten finden, der in der Lage ist, Angela Merkel Paroli zu bieten. In der Tat, also in diesem 20%-Tal steckt die SPD, also in diesem Tal zwischen 20-25%, steckt die SPD ja seit Jahren, also Gabriel steht dieser Partei ja seit fast 8 Jahren vor, und die letzten 3 Jahre pendelt man in diesem Bereich. Das schreit natürlich nach einer klaren inhaltlichen Profilierung, die die SPD natürlich vor allen Dingen in den Bereichen soziale Gerechtigkeit machen könnte. Aber das ist ein Thema, was im Moment für die Wähler eine nachrangige Bedeutung hat. Die Partei muss auch das Thema innere Sicherheit besetzen. Da ist es natürlich schwer, eine Profilabgrenzung auch zur Union zu gewinnen. Von daher wird schon die Frage des richtigen Kandidaten eine wichtige Rolle spielen für die SPD. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Kandidat auf jeden Fall nicht weiter Teil der Regierung sein kann. Es kann nicht sein, dass man am Mittwoch bzw. die ganze Woche Wahlkampf gegen Angela Merkel macht und dann am Mittwoch mit ihr am Kabinettstisch sitzt. Also wenn sich doch Gabriel entscheiden sollte, Kanzlerkandidat zu werden, worauf einiges darauf hindeutet. Kollege Sturm hat gesagt, viele Dinge, die das plausibel erscheinen lassen. Wenn er es wirklich macht, dann muss er meiner Meinung nach raus aus dem Kabinett, um Beinfreiheit zu haben für den Wahlkampf.
Und wer wird dann der Wirtschaftsminister?
Ich denke, das würde für die paar Monate würde das kein Neuer machen, das würde irgendjemand anders übernehmen, also eine Andrea Nahles oder ein anderer sozialdemokratischer Minister aus dem Kabinett.
Herr Neugebauer, als Politikwissenschaftler, teilen Sie die Meinung, dass man in einer großen Koalition als Vizekanzler keinen Wahlkampf machen kann, solange man da sitzt am Kabinettstisch?
Wir wissen aus der ersten großen Koalition Merkel, also CDU, SPD nach der Vereinigung, also als damals Müntefering noch Vorsitzender war, da ist er respektiert worden. Steinmeier wurde dann schon nicht mehr respektiert von Frau Merkel. Gabriel wird als Parteivorsitzender respektiert. Das hat was mit dem sogenannten Prinzip der Augenhöhe zu tun. Die Frage ist, ob man das in Tat sich leisten kann. Weiß ich nicht. Da die letzten, ich sag einfach schlapp, die letzten 6 Monate wird sowieso nicht mehr regiert. Da werden höchstens noch die Dinge erledigt, bis Ende Februar vielleicht noch Regierungsarbeit gemacht und dann geht es voll in den Wahlkampf. Wir haben das Saarland, wir haben Schleswig-Holstein, wir haben dann die wichtige Nordrhein-Westfalen-Wahl und danach passiert ohnehin nichts mehr. Dann ist es in der Tat irrelevant. Gabriel hat den Posten des Wirtschaftsministers genommen, um sozusagen den Wählerinnen und Wählern vorzuführen, dass der Vorwurf an die Sozialdemokratie, sie verkörpere keine Wirtschaftskompetenz, nicht mehr stimmt. Ob ihm das gelungen ist, weiß ich nicht. In letzter Zeit, Stichwort soziale Gerechtigkeit, werden ja Initiativen unternommen, die sozusagen diesen Wert wieder nach vorne bringen, auch in Fragen von Wirtschaftspolitik, zum Beispiel bei Lohngerechtigkeit oder solchen Dingen mehr. Mhm. Aber also was diese Frage angeht, von mir aus könnte er drinnen bleiben. Das wäre nicht so sehr das Problem.
Frau Merkel bleibt ja auch Bundeskanzlerin, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, ob sie Wahlkampf macht. Das hat sie ja eigentlich noch nie gemacht, um das mal ein bisschen polemisch einzuwerfen. Ja. Aber das wird sie ja wohl offenbar machen müssen.
Daniel Friedrich Sturm, Sie sind Redakteur bei der Welt. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass die CDU sich sozialdemokratisiert hat und die SPD ein Problem mit ihrem Profil hat. Wo ist eigentlich die SPD ganz klar abzutrennen von der CDU? Wenn man sich die Sicherheitspolitik anguckt, da wird im Moment sehr viel Kompromiss gefahren.
So ist es.
Gibt es etwas, wo der Wähler wirklich entscheiden kann, ja, das ist die CDU und das ist die SPD? Gibt es sowas überhaupt noch?
Also das markante Wahlkampfthema oder die knackigen 3, 5, 7 Ziele der SPD habe ich bislang auch noch nicht vernommen. Ich höre da, wir wollen die sogenannte Bürgerversicherung, das heißt also im Grunde die Abschaffung der privaten Krankenversicherung. Das ist aber ein Wahlkampfschlager, den die SPD, glaube ich, schon seit Jahrzehnten trällert. Im letzten Wahlkampf hatte man das, unter anderem mit dem Thema Mindestlohn. Und das hat ja auch zu dieser sehr sozialdemokratischen Politik der Regierung Merkel-Gabriel geführt. Das Land ist natürlich im gewissen Sinne auch durchsozialdemokratisiert, kann man sagen. Also es ist ja sehr viel erreicht worden und Frau Merkel hat natürlich mit dieser Politik der SPD elektoral das Wasser ein bisschen abgegraben. Die Union ist ja auch ganz zufrieden mit Frau Nahles. Ich habe auch den Eindruck, dass die Union lieber mit Frau Nahles weiter regieren möchte, als sagen wir mal mit Herrn Lindner von der FDP. Mhm. Und das ist für die SPD natürlich ein Problem, dass die Union eben als Feindbild gar nicht mehr richtig taucht. Das hat man ja mit Stoiber noch so ein bisschen gehabt. Das hat Müntefering damals genial nochmal inszeniert, dieses alte Feindbild der Union. Also hat nochmal gewissermaßen so getan, als gäbe es da den Stahlhelmflügel, aber den gibt es ja gar nicht mehr. Und das ist für die SPD natürlich gerade für die Mobilisierung der eigenen Leute ein richtiges Problem. Zumal ja viele jetzt nach dieser Flüchtlingspolitik im rot-grünen Milieu sagen, also ich überlege zum ersten Mal Frau Merkel zu wählen. Und gerade in diesem, ich sage auch mal, in diesem etwas urbanen Akademikermilieu von Rot-Grün hat ja Sigmar Gabriel auch ziemlich schlechte Karten, muss man sagen.
Herr Neugebauer, gleich haben wir Nachrichten. Kurz noch die Frage, bevor wir zu den Nachrichten kommen und nachher die Hörer das Wort haben. Heißt das, dass die SPD eigentlich mal nach links rutschen müsste?
Nein, die SPD müsste anfangen zu sehen, wo hat sie eigentlich eine Position in den gegenwärtigen Konfliktlinien, und dann sieht sie, dass die nationale Frage irrelevant, europäisch und die globalen viel wichtiger werden. Dann müsste sie sich mit den europäischen Sozialdemokratien zusammensetzen. Also kurz gesagt, sie müsste anfangen zu überlegen, ob sie sich nicht neu erfinden sollte.
Neu erfinden, das ist ein schönes Stichwort für die kommende Stunde. Wir reden heute Abend im Themenabend über die SPD, die sich in Stellung bringt, wie sie sagt, und wir fragen, welche Chancen hat ein Kanzlerkandidat Sigmar Gabriel. Sie können uns anrufen 08000 441777, 08000 441777. Welche Chancen räumen Sie der SPD ein und welche Chancen einem Kanzlerkandidat Sigmar Gabriel? Darüber reden wir dann gleich nach den Nachrichten. Bis dahin.
NDR Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Burmann, im Themenabend jetzt die Redezeit. Das heißt für Sie, Sie haben das Wort, und wir reden heute Abend über die Frage, die SPD bringt sich in Stellung. Welche Chancen hat die SPD in der Bundestagswahl, was meinen Sie? Und welche Chancen hat ein Kanzlerkandidat Sigmar Gabriel? Das sind zwei Fragen, über die wir debattieren wollen. 08000 441777, 08000 441777, und Silvia Buckel fragte auf der Straße.
Naja, wahrscheinlich wird es Gabriel, aber ich glaube, mehr Chancen hätte Schulz, weil Gabriel jetzt nicht so die beste Reputation hat und mir persönlich jetzt auch nicht ganz so sympathisch ist. Ich finde, Schulz hat ein deutlich besseres politisches Profil als Gabriel.
Also ich denke, Gabriel wäre nicht der Richtige und ich wäre für Scholz, weil ich denke, dass er einfach mehr Überzeugungskraft hat und mehr Rückhalt letztendlich in der Bevölkerung. Zwar auch ein bisschen ruppig und zu hanseatisch ist, aber mehr mit Vertrauen gesegnet.
Ich finde, Olaf Scholz hat das Know-how dazu und ich glaube, der wäre ein ganz guter Kandidat. Wenn er das will, hätte er Chancen. Ich weiß aber nicht, ob er das will.
Es wird wahrscheinlich nicht darum rumkommen, dass es Gabriel wird. Der Kanzlerkandidat bräuchte internationales Format.
Letztendlich muss man natürlich einen Kandidaten haben, der auch irgendetwas umsetzen kann, ne? Und auch das Kanzleramt erfüllen kann. Das ist ja auch nicht einfach irgendein Job. Auf jeden Fall ist es eine anspruchsvolle Aufgabe. Und ich denke, es gibt so viele Menschen, die sich unheimlich darüber beschweren, so über die Kanzlerin oder Kanzler überhaupt. Aber man muss es ja auch erstmal machen können, ne?
Gabriel hat Chancen. Ich halte ihn für fähig und für in Ordnung. Ich habe, wenn, dann nur ihn im Sinn.
Jeder, der es tut, verliert. Wahrscheinlich liegt es an den Inhalten. Denn die Personen sind ja nur Vorzeigefiguren für die Inhalte. Die haben selber alle ja keine Meinung. Die müssen die Parteimeinung vertreten.
Es geht um den Kanzlerkandidaten und wir diskutieren heute Abend über die Frage, welche Chancen hat ein Kanzlerkandidat Sigmar Gabriel und damit auch, welche Chancen hat die SPD bei der anstehenden Bundestagswahl. 08000 441777 ist unsere Telefonnummer für Sie zu mitreden. Und wenn Sie mitreden, dann reden Sie heute Abend mit Dr. Gero Neugebauer. Er ist Politikwissenschaftler, mit Dr. Daniel Friedrich Sturm. Er ist Redakteur bei der Zeitung Die Welt und mit Jörg Seiselberg, unserem Korrespondenten im Hauptstadtstudio. Herr Neugebauer, Sie haben kurz vor den Nachrichten gesagt, die SPD müsse sich neu erfinden. Gehört zu einer neuen Erfindung auch ein neuer Kandidat?
Nein, nicht, weil die Meinung des einen Hörers eben, es kommt auf die Inhalte an, tatsächlich auch für die Sozialdemokratie gilt. Die Person, die dann gefunden wird, um die Politik der SPD zu repräsentieren, um deutlich zu machen, was sie macht, das ist dann Ergebnis auch der programmatischen Diskussion. Und das wiederum ist aber auch ein Prozess, der nicht von heute auf morgen zu erledigen ist. Selbst wenn gegenwärtig verschiedene programmatische Diskussionen in der SPD stattfinden, so ist doch, um das mal so kurz zu formulieren, ein Angebot an die Wähler, was erwarten wir eigentlich von der Sozialdemokratie angesichts der Probleme, die wir in den nächsten Jahren vor uns haben. Dieses Angebot ist noch nicht da und es ist auch deshalb die Person nicht da, die das Angebot repräsentieren kann.
Liegt es vielleicht auch daran, dass es kein Angebot gibt, Jörg Seiselberg, dass es schwer ist, in einer großen Koalition ein Angebot zu machen, welches tatsächlich erkennbar ist? Das ist ein SPD-Angebot. Andersrum gefragt, ist nicht all das, was diese Regierung zustande bringt, heimst nicht da Merkel die Pluspunkte ein?
Ja, das ist sicherlich so, wenn man die Umfragezahlen liest. Auf der anderen Seite ist vieles, was in der Großen Koalition beschlossen wurde, an wichtigen Projekten, Mindestlohn ist da sicherlich nur das bekannteste, ein sozialdemokratisches Projekt, also Themen, die die SPD in der Großen Koalition gesetzt und dann auch durchgesetzt hat. Es hat nicht eingezahlt auf die SPD und darüber kann man jetzt natürlich länger diskutieren, was der Grund dafür ist, ob das auch an den Personen liegt, an der Person, die diese Partei führend repräsentiert in den vergangenen Jahren, oder ob es ein grundsätzliches Problem ist, natürlich auch mit dem die jeweils kleineren Koalitionspartner zu kämpfen haben in Koalitionen. Das ist nicht nur etwas, was die SPD betrifft. Ich denke, letztendlich ist es eine Mischung aus beiden, was dazu beiträgt, dass die SPD seit Jahren in den Umfragen im Keller sitzt.
Daniel Friedrich Sturm von der Welt, wie schätzen Sie das ein? Ist es für die SPD schwierig, Erfolge kenntlich zu machen? Nehmen wir mal zwei plakative Erfolge. Wir haben Arbeitslosenzahlen sind gesunken, sind so niedrig wie lange schon nicht mehr. Der Export boomt. Sind das nicht alles Etiketten, die sich die CDU dann auf die Brust klebt, obwohl es einen Wirtschaftsminister gibt?
Das ist wahrscheinlich so. Und der kleinere Koalitionspartner hat ja traditionell größere Schwierigkeiten, sozusagen mit den Erfolgen in Verbindung gebracht zu werden. Das erleben wir ja auch in den Ländern. Es gibt ja auch eine Studie, wonach deutlich wird, dass also der kleine Koalitionspartner in aller Regel abgestraft wird bei den Wahlen. Das ist also nicht so ganz einfach. Und deswegen, glaube ich, wird das hier auch so sein. Und in der Tat, also es gibt ja wirklich eine Rekordbeschäftigung in Deutschland. Ich habe auch eher den Eindruck, dass das mit Frau Merkel verknüpft wird als mit Frau Nahles. Und das ist für die SPD natürlich ein strukturelles Problem. Hinzu kommt, dass ich den Eindruck habe, dass die Union immer etwas selbstbewusster auftritt und sich mehr geneigt ist, mit den Erfolgen zu schmücken, während die SPD lieber betont, was noch nicht erreicht ist und sich selten stolz brüstet mit dem, was sie erreicht hat. Das ist vielleicht auch der genetische Unterschied zwischen diesen beiden Parteien. Die CDU und die CSU verstehen sich ja gewissermaßen als natürliche Regierungsparteien. Man könnte auch zuspitzen als Staatsparteien. Es ist der Normalfall, dass sie regieren. Was dann genau gemacht wird politisch, ist dann eher sekundär, aber wir stellen sozusagen den Kanzler. Wenn man sich auch mal anguckt, in wie vielen Jahren die Union den Kanzler gestellt hat und in wie viel weniger Jahren das bei der SPD der Fall ist, wird das deutlich. Und die SPD ist eben eine linke Partei, eine programmatische Partei mit einem gewissen utopischen Überschuss auch aus ihrer Geschichte heraus. Und da wird eben eher betont, was eben noch zu machen ist. Und das ist die absolute Gerechtigkeit, um nicht zu sagen, das Himmelreich auf Erden erreicht ist.
Sie haben eben gesagt, die SPD sei eine linke Partei. Herr Neugebauer, als Parteienforscher, würden Sie diesen Titel der SPD auch noch geben?
Ich zweifle überhaupt, ob die Kategorien links und rechts noch geeignet sind, die Wirklichkeiten von Parteien wahrzugeben. Sie haben auf der einen Seite ein Links-Rechts-Schema, das sich auf die Frage mehr Staat oder mehr Markt bezieht, wo die, die für mehr Markt plädieren, als rechts gelten und die, die für mehr Staat plädieren, als links gelten. Sie haben auf einer anderen Ebene eine Rechts-Links-Unterscheidung, wo die als links gelten, die für Demokratie sind, für Umweltschutz, für Geschlechtergerechtigkeit, für Multikulturalität, und auf der anderen Seite die als rechts gelten, die für mehr starken Staat sind, mehr autoritäre Führungsverhältnisse, für Skepsis gegenüber Ausländern. Das heißt, der eine kann das sein, der andere kann das sein. Das findet man auch in der Sozialdemokratie, diese Art Wertesynthesen, die da auftauchen. Und die SPD als Partei insgesamt links, ich bin jetzt mal ein bisschen polemisch und sage, ein Vogel muss zwei Flügel haben, um zu fliegen zu können. Wenn er nur einen Flügel hat und auf der anderen Seite ein paar Federn, dann taumelt er immer auf der einen Seite hin und her und landet endlich am Boden, wo er dann watscheln kann auf seinen zwei Füßen. Wo ist bitte schön in der SPD ein starker linker Flügel?
Gerhard Barbirath aus Kiel. Guten Abend, Herr Barbirath.
Ja, guten Abend, und Folgendes. Ich finde, der Martin Schulz, das ist der ideale Mann dafür. Der hat Mut, der hat Erfahrung, der in seinem Posten, der hatte bis jetzt, also ganz gut, das wäre der ideale Kanzlerkandidat. Mhm. Ich halte den Bürgermeister Schulz und Gabriel für zu feige, in Anführungszeichen. Und zwar insofern zu feige, wenn jetzt der Trump seine Präsident wird. Er baut die Schandmauer zwischen
Mexiko.
Mexiko und Amerika, genau wie jetzt auch gebaut hat zwischen Israel und Palästina, die Schandmauer gebaut worden ist und so nicht. Kurz und gut, der Martin Schulz ist der Einzige, der die Mut hätte, was gegen zu sagen.
Gut.
Ich glaube ja, wie nach Bürgermeister Gabriel und Bürgermeister Schulz und Gabriel, die haben gar nicht den Mut.
Gut, bleiben wir mal bei Ihrer These, dass Sie Martin Schulz für den besseren Kandidat halten. Ich frage mal erstmal Daniel Friedrich Sturm von der Welt, wie schätzen Sie das denn ein? Da kommt einer aus Europa und kommt nach Deutschland und hat plötzlich Rückenwind als Kandidat. Hat er denn überhaupt schon ein innerdeutsches Profil?
Ich glaube, genau das ist das Problem. Ich meine, Martin Schulz ist ein begeisterter Europapolitiker. Er hat ja große Teile seiner politischen Karriere einfach in Europa verbracht. Er hat gewissermaßen die Europafahne mit den gelben Sternchen auf seiner Stirn. Ich weiß nicht, ob die Deutschen jemanden mit dieser Europa-Affinität eigentlich als Kanzler, also als nationale Leitfigur haben wollen. Es wird dann sicher auch daran erinnert werden, dass er ja vehement für eine Vergemeinschaftung der Schulden, Stichwort Eurobonds, gekämpft hat und manches mehr. Und ich bin mir nicht ganz sicher, und das sind auch einige in der SPD nicht, ob er mit diesen ganz wichtigen, für die SPD sehr wichtigen Arbeitsmarkt-, rentenpolitisch-, gesundheitspolitischen Fragen wirklich vertraut ist. Europa hat er drauf. Ich glaube auch, er wäre ein sehr, sehr guter Außenminister, weil er einfach ganz Europa kennt und viele Sprachen spricht und sicher auch in der Lage wäre, Außenpolitik über Europa hinaus zu machen. Aber dieses innenpolitische Profil, nach dem Sie gefragt haben, das hat er eben nicht. Hinzu kommt, er ist in Berlin noch nicht so richtig präsent. Ich glaube, er würde auch von den Medien ziemlich hart rangenommen werden. Das hat Herr Gabriel ja seit 12 Jahren hinter sich. Der ist seit 12 Jahren auf der Berliner Bühne und man kann ja nur nicht sagen, dass die Medien Herrn Gabriel besonders geschont hätten. Da sehe ich also schon einen ganz essentiellen Unterschied. Also ich glaube, es gibt auch eine Hoffnung, die sich an Herrn Schulz knüpft, die er so nicht erfüllen kann.
Herr Neugebauer, die Wähler könnten sich auf den Standpunkt stellen, dieser Martin Schulz ist unbelastet, ist ein Frischer, so wie wir ihn als Europapolitiker kennengelernt haben, redet der Mann Klartext. So ein Frischer, Unverbrauchter, das wäre jetzt richtig. Ist das vielleicht für Martin Schulz oder für die gesamte Wahl und Konstellation ein Vorteil, einen Unverbrauchten zu haben, oder brauchen wir einen mit verwundeter Erfahrung, so formuliere ich das mal?
Also die Frische wäre eine eher politikfernere Beurteilung, das Auftreten und ähnliches mehr. Das macht schon Eindruck, aber es macht eben den Eindruck, als wäre die Wahl eine Personality-Show und wo das Image auf einmal wichtiger wird als die Vertrautheit mit den politischen Problemen. Martin Schulz ist, wie eben auch schon angeklungen, wirklich jemand, der Europa als die politische Bühne betrachtet, auf der er agiert. Aber das Bewusstsein von der Bedeutung Europas für Deutschland, für die politischen Probleme, die wir in Deutschland haben, ist bei den Wählern noch nicht so entwickelt, dass sie sagen können, wir wählen ihn auch, weil er diesen Sachverstand hat und weil er dann die deutschen Probleme in größeren Zusammenhang sieht. Man hört Leute, die sagen, ach, ich habe Angst vor der Ukraine-Krise, dass sie nach Deutschland kommt und ähnliche mehr. Die würden Schulz wählen. Nur die meisten Wählerinnen und Wähler wählen eine Regierung, die in der Lage ist, in den wichtigen Politikfeldern, Wirtschaftspolitik, Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik, Kompetenzen vorzuweisen, Erfahrungen zu weisen, Personen zu haben, die da ausgewiesen sind. Und da hat er schlechte Karten.
0800 441 777 ist unsere Telefonnummer. Sie hören den Themenabend auf NDR Info und wir reden über das Thema der Kanzlerkandidat Sigmar Gabriel, welche Chancen hat er? Und wir reden damit natürlich auch über die Chancen der SPD. 0800 441 777. Wilhelm Rolfing aus Minden in Westfalen. Guten Abend, Herr Rolfing.
Ja, wunderschönen guten Abend. Also erstens möchte ich dazu sagen, dass wir uns alle Deutschen darüber im Klaren sein müssen, dass wir eine starke Partei und eine starke Regierung brauchen. Eine Regierung, die also Erfahrung hat. Und darum bin ich sowieso der Meinung, dass diese große Koalition weitergehen muss. Aber eines ist auch sicher, aufgrund der ganzen Konstellation wird die SPD nie den Kanzler aktuell stellen können. Aber eine starke Mannschaft könnte sie behalten. Und ich bin ganz klar der Meinung, dass die beiden sich eigentlich schon längst einig sind über das Thema, wie es weitergeht. Der Gabriel wird als Kanzler hingestellt, hat aber keine Chance gegen die Merkel, kriegt aber seinen Posten, den er hat, wieder. Der Schulz ist für meine Begriffe viel zu früh als Kanzlerkandidat da, würde also verheizt werden, in Frage gestellt werden, bekommt aber einen guten Außenministerposten aufgrund seiner Erfahrung. Und der Steinmeier, der also das nicht mehr macht, ist gut von der SPD aus positioniert im Präsidentenamt. Also im Prinzip ist das für mich nach außen hin eine gute Show, die aber auch auf der anderen Seite für Deutschland praktisch ist.
Gut, Sie haben zu Beginn gesagt, Sie halten eine starke Regierung und eine starke Partei für Deutschland für notwendig und haben daraus geschlossen, die Große Koalition muss weitergehen, Herr Rolfing.
Die muss weitergehen, weil sie die Erfahrung hat, erst recht in der Situation, in der wir sind. Da sind die Flüchtlinge sicherlich in Anführungsstrichen, da ist der amerikanische Präsident. Da ist Russland mit der jetzigen Situation, dass wir also da Wirtschaftsboykotts haben, dass wir also auch dieses Theater zwischen Russland und Amerika im Moment erleben. Und wenn wir da eine Mannschaft haben, die auch gar nicht aufgrund der zu erwartenden Stärke der AfD anders eine Chance hätte. Für mich gibt es keine andere Möglichkeit. Die AfD wird relativ stark sein, wird das Ganze aufmischen. Und wie sollte dann eine Regierung aussehen mit unerfahrenen Leuten von den Grünen, die zwar viel tun für Deutschland, das ist auch ganz klar, und die wichtig sind, aber wie sollte diese Regierung, wenn es jetzt die SPD oder CDU wäre, wie sollten da erfahrene Menschen in diesen aktuellen Konstellationen sein? Und der Schulz, wenn er jetzt Außenminister ist, wird sich für das Jahr dann, also für die nächsten Jahre danach dann sicherlich deutlich nach vorne pushen, und die CDU muss sehen, dass sie von der Frau Merkel dann wegkommt.
Herr Rolfing, ich würde gerne mal bei Ihrer Koalitionsthese bleiben, nämlich ja. Deutschland braucht eine große Koalition. Herr Neugebauer, als Politikwissenschaftler, nun haben wir schon eine große Koalition hinter uns. Ist es für die SPD, wir schauen mal auf die SPD heute Abend im Themenabend, ist es für die SPD gut, nochmal zu sagen, wir gehen in eine große Koalition, die Macht lockt, und deshalb machen wir das?
Wenn man die Geschichte der Partei betrachtet, ist es nicht von Vorteil für sie. Wenn man die Sehnsucht betrachtet, regieren zu wollen, kann sie gar nicht anders. Also jedes Mal nach großen Koalitionen hat sie verloren. In der ersten großen Koalition 66, 69 konnte sie nur als Sieger rauskommen, weil die Liberalen stark genug waren, um eine Regierung mit der SPD zu bilden. 2005, 2009 hat sie es nicht geschafft, so stark zu werden. Unter anderem, weil sie kein sozialdemokratisches Projekt hatte, das sie hätte zum Profilbildung nutzen können. Und also sie gewöhnt sich dran, nur für das Parteiensystem ist das von Nachteil. Es werden die Ränder gestärkt. Die Sozialdemokratie wird weiterhin als kleinere Partei dastehen, die zwar nach allen Seiten offen ist. Das heißt, man kann auch gut zwischen den Stühlen sitzen. Aber es ist ist für die Perspektive, auch mal die Macht führen, Macht haben zu können, Führungswillen zu zeigen, schwierig, wenn man eine Politik betreibt, die auf die Fortsetzung der Großen Koalition hinausläuft.
Und wenn man das Motiv der Stabilität des Landes ins Auge fasst, ist dann eine Große Koalition sinnvoll?
Gut, dann ist die Große Koalition eigentlich weniger relevant. Dann ist relevant, wer Kanzler ist und ob dieser Kanzler, Kanzlerin Erfahrung hat im Krisenmanagement und sich dabei auch auf Verbündete stützen kann im Land, aber auch außerhalb des Landes. Da ist der Koalitionspartner eigentlich dann nicht mehr so wichtig.
Jörg Seißelberg als Korrespondent in Berlin. Was wird denn gemunkelt an Koalitionsmodellen? Speziell, was wird um Sigmar Gabriel herum gemunkelt über Koalitionen?
Also wenn man die aktuellen Zahlen sieht, dann kann eigentlich gar nichts gemunkelt werden, weil das, was als Machtoption auch in der SPD gedacht wird, zumindest von einem Teil der Partei, vor allem eine rot-rot-grüne Konstellation, ist meilenweit davon entfernt, eine Regierungsmehrheit zustande zu bekommen. Also wenn man die aktuellen Zahlen vom ARD-Deutschland-Trend mal zusammenrechnet, dann würde eine rot-rot-grüne Koalition derzeit auf nur 38% kommen. Damit wäre man auf Augenhöhe mit der CDU, also reicht mit drei Parteien so viel wie die CDU alleine. 38%, das ist das, was Gerhard Schröder für die SPD alleine fast auf die Waage bekommen hat. Das ist das große Problem für die SPD, in einen Wahlkampf zu gehen. Es ist klar, dass man nicht in einen Wahlkampf gehen kann und sagen, wir wollen ein möglichst starker, kleiner Partner in der großen Koalition werden. Nein, man muss natürlich, wenn man als Kanzlerkandidat antritt für die SPD, auch ein Projekt, eine Idee verkörpern können für das Kanzleramt, dafür die SPD in Kanzlerverantwortung zu bringen. Und da ist natürlich die Tatsache, dass im Moment oder in den letzten Jahren schon die Wählerbewegung sehr viel volatiler sind, etwas, was die SPD hoffen lässt. Das ist auch immer so die Hoffnung, an die man sich klammert, im Willy Brandthausen verweist auf Rheinland-Pfalz, wo man es in der Tat geschafft hat, innerhalb weniger Wochen 10% aufzuholen. Ähnliches in Mecklenburg-Vorpommern. Die Frage ist nur, mit welchem Thema, mit welcher Idee, mit welcher Person man das auf Bundesebene schaffen kann. Aber klar ist, wenn die SPD antritt, dann muss sie in den ersten Wochen schon deutliche Bewegungen hinbekommen. Dann muss zumindest die Möglichkeit da sein, auf einen Machtwechsel, eine Alternative zur Großen Koalition. Sonst wird es für einen Kanzlerkandidaten der SPD sehr, sehr schwer.
Tobias Richter aus Hamburg, der schneidet ein ähnliches Thema mit seiner Mail an. Er fragte, um etwas länger zu antworten, zur Regierungsbildung werden 45-47% der Stimmen benötigt, tut der Poker ziemlich hoch. Und dann kommt die Frage, und die richte ich mal an Herrn Sturm von der Welt, wie will Gabriel die denn holen, diese Prozentzahl, um eine Regierung zu bilden? Ich schließe eine andere Frage an, oder hat sich Gabriel bereits damit abgefunden, Regierungsbildung werde ich nicht übernehmen?
Das glaube ich nicht. Dann hätte er ja sozusagen schon vorher gesagt, ich habe gar keine Chance, Bundeskanzler zu werden. Er muss natürlich diese Erwartung wecken und deswegen wird die SPD auch diese rot-rot-grüne Option spielen, auch wenn da viele gar nicht von angetan sind. Und ich glaube, es gibt drei Gründe, die gegen eine rot-rot-grüne Koalition sprechen, außer der mathematischen, die der Kollege Seiselberg gerade genannt hat, nämlich die Leute in SPD, die Leute bei den Grünen und die Leute bei den Linken. Da gibt es ganz, ganz große Teile, die das gar nicht wollen. Aber natürlich muss diese Machtoption erhalten bleiben. Ein Kanzlerkandidat ohne Machtoption kann im Grunde gleich nach Hause gehen. Ich glaube, das, was der Hörer vorhin, Herr Rolfing, sagte, dass die AfD eine Koalitionsbildung erheblich erschwert, ist sehr, sehr zutreffend. Und ich glaube auch, dass sein Plädoyer für eine große Koalition von vielen Menschen in diesem Lande geteilt wird. Ich halte das für sehr problematisch und habe so ein bisschen die Sorge, dass wir in österreichische Verhältnisse hineingleiten, wo ja auch die beiden großen Parteien immer wieder miteinander regiert haben und dabei immer, immer schwächer geworden sind. Wir haben ja in einigen Bundesländern auch schon jetzt die Lage, dass diese beiden großen Parteien in Anführungsstrichen nur noch auf 50% kommen. Das wäre wirklich dramatisch. Und ich glaube, es wäre sozusagen aus demokratietheoretischer Sicht einfach alles besser als eine neue große Koalition. Ich fände also eine Jamaika-Koalition oder eine schwarz-grüne Koalition viel, viel interessanter, wenn dann also die anderen Parteien, sprich SPD und womöglich AfD und FDP und Linke, dann in der Opposition säßen. Und man kann eigentlich auch nur hoffen, dass die nächste Opposition im Bundestag stärker sein wird. Jetzt ist sie ja sehr, sehr schwach, weil wir gerade mal 20% der Bundestagsabgeordneten sind Oppositionsabgeordnete. Die Große Koalition hat eine sehr, sehr große Mehrheit. Wir haben im Bundestag keine Partei, die gegen den Euro ist. Ich finde, das ist auch ein demokratietheoretisches Problem. Wir haben keine Partei, die für Atomkraft ist im Bundestag. Das ist ein Problem, aber das wird sich, glaube ich, mit der AfD dann bald ändern.
Würden Sie denn sagen, um das nochmal kurz anzuknüpfen, Herr Sturm, dass die SPD in der Opposition, dass das für Sie fruchtbar wäre?
Also diese These von Erholung in der Opposition, das teile ich gar nicht. Das hängt dann sehr von den Gegebenheiten ab. Wir haben ja auch die Erfahrung, dass in aller Regel bei den dann folgenden Landtagswahlen eine andere Farbe gewissermaßen gewählt wird als bei der Bundestagswahl zuvor. Die Deutschen mögen ja diese Checks and Balances. Also auf gut Deutsch, wenn Frau Merkel im September 2017 wiedergewählt werden sollte, hat der Herr Weil in Niedersachsen, der im Januar 2018 eine Landtagswahl hat, glaube ich, eher gute Karten, als wenn Sigmar Gabriel oder wer auch immer von der SPD im Herbst zum Kanzler gewählt wird.
Gut, nun greifen wir weit voraus mit unseren Spekulationen. Klaus Müller aus Bad Doberan. Guten Abend, Herr Müller.
Auf der Autobahn.
Sie sind auf der Autobahn und es rauscht ganz furchtbar.
Ja, Entschuldigung, ich hatte schon eine Zeit gewartet, weil ich jetzt nochmal weiter musste, aber ich will nur ganz kurz die Frage in den Raum der Anwesenden stellen. Die Große Koalition wird immer bezeichnet mit der CDU, Frau Merkel an der Spitze. Da ist doch so viel, kaputt gemacht worden in den letzten, 18 Monaten durch diese Abwartehaltung von der Bundeskanzlerin. Und ich meine, dass ein neuer Bundeskanzler mit dem Namen Schulz, mit der Erfahrung von Europa, nicht der innenpolitischen Erfahrung, auch ein Bundespräsident wie der Herr Gauck hatte keine innenpolitische Erfahrung und erst recht auch keine Europaerfahrung, war ein hervorragender Bundespräsident. Aber wenn ich drei Legislaturperioden bei der Frau Merkel betrachte, die jetzt für die vierte wieder antritt, die eigentlich am Markt verbrannt ist, und ich bin sicher, dass mindestens über 10 oder mehr Prozent aus der Wählerschaft der AfD sich der SPD wieder anschließen würde, die Protestwähler sich dann endlich von der AfD verabschieden würden und eine ein Ziel haben, mit einer kritischen und wirtschaftspolitisch starken SPD an der Spitze diese Regierung als große Koalition mit dem kleinen Partner CDU. Ich bin hoffnungsvoll, dass die CDU abgewählt wird in der Größenordnung von mindestens 15%.
Gut, Herr Müller, das ist ein Votum, daran werden wir uns erinnern, wenn die Wahl dann gelaufen ist. Aber ich würde gerne Ihre These aufgreifen, die da hieß, ja, da ist eine Kanzlerin, die ist jetzt schon so lange dabei. Ist das, Herr Neugebauer, als Parteienforscher ein Motiv für Wähler zu sagen, wir wollen mal was anderes? Sprich, kann der Kohl-Effekt Sigmar Gabriel nutzen, dass der Wähler sagt, Merkel war jetzt lang genug, jetzt machen wir was anderes?
Der Kohl-Effekt bestand ja darin, dass die Wählerinnen und Wähler gesagt haben, hier passiert nichts mehr, wir haben einen sogenannten Reformstau. Der Kanzler hat innerhalb der Partei eine Nachfolgefrage angezettelt, sie dann aber wieder abgewürgt. Also eigentlich sind wir ihn satt. Es gibt diese, wenn man die Beliebtheitskurve von Frau Merkel als vielleicht ein Indikator annimmt, zu sagen, ja, wird sie noch, sie hat miese Zustimmungswerte, die hat sie wieder besser bekommen, sind sie wieder jetzt ein bisschen runter, rauf. Aber das entscheidende Problem scheint mir zu sein, abgesehen von den Koalitionssachen, die Herr Müller da eröffnet hat, sobald die Union merkt, dass sie mit einer anderen Kandidatin antreten wird als Frau Merkel und damit es riskiert, die Macht zu verlieren, kuscht sie, um das so kurz zu formulieren. Ich meine, man kann ja auch sagen, wir hätten ja die Möglichkeit, wenn Herr Seehofer darauf besteht, die Obergrenze in den Koalitionsvertrag zu bekommen, könnte man sagen, na, die CDU folgt nicht. Dann gäbe es vielleicht eine CDU-SPD-FDP-Koalition, wenn die Mehrheit nicht reicht. Ich könnte auch sagen, gut, wir können auch eine CDU-SPD-Grün-Koalition haben, weil die CSU ja nicht mit den Grünen gerne möchte. Aber auf jeden Fall wird die nächste Regierung immer, und das ist der Anspruch der CDU, als Herr Sturm hat darauf hingewiesen, ihrem Selbstverständnis Staatspartei, diese Regierung anführen wollen. Und da ist die CSU letztendlich Quantität negligible. Das heißt, mit ihren 8% kann man sagen, vergesst es. Mhm. So schnell schafft die Sache nicht, auch bundesweit auszudehnen, dass sie sagen kann, die kann einen Anspruch, uns zur Mehrheit zu verhelfen. Da muss Seehofer vorsichtig sein und ich denke, da hat er vielleicht den Mund so weit aufgemacht.
Herr Sturm, heißt das denn, Sie sind Redakteur bei der Welt, verantwortlich für das Ressort Deutschland, heißt das denn, Gabriel/SPD kann nur gewinnen, wenn Merkel schwächelt?
Das war ja die These auch mit Blick auf den Wahlsieg von Gerhard Schröder 1998, wo es hieß, der ist gar nicht so sehr gewählt worden, sondern die Menschen haben Helmut Kohl abgewählt. Herr Neugebauer hat auf den Begriff Reformstau damals hingewiesen mit Blick auf die zweite Hälfte der 90er Jahre. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Natürlich schielt die SPD sehr genau darauf, wie es mit Frau Merkel weitergeht. Und natürlich wird im Willy Brandt-Haus sehr genau analysiert, wie die Beliebtheitswerte von Frau Merkel sind. Natürlich werden auch die Friktionen innerhalb der Union, man muss ja im Grunde sagen, innerhalb der sogenannten Union, sehr ausführlich analysiert, denn CDU und CSU haben ja jetzt in wichtigen Politikbereichen, ich sage einfach mal nur Flüchtlingspolitik, Stichwort Obergrenze, eine widersprüchliche oder eine sich widersprechende Politiken. Das wird natürlich genau analysiert, aber die Hoffnung, dass jetzt Frau Merkel sozusagen an Popularität verlieren wird in den kommenden Monaten, kann sich die SPD meines Erachtens nicht machen. Dafür, dass sie jetzt schon so lange regiert, wir haben es ja angesprochen, fast 12 Jahre, ist sie ja immer noch enorm populär. Herr Müller sagte gerade, Frau Merkel habe sich an der Macht verbrannt. Das sehe ich eigentlich gar nicht. Also die ist ja noch sehr populär, übrigens ja auch in den Milieus von SPD und Grünen bis hin zu denen der Linken. Da gibt es ja auch Zustimmung für Frau Merkel. Also diese Hoffnung kann die SPD sich realistischerweise nicht machen. Die müssen schon auf ihre eigene Stärke setzen.
Thomas Weber aus Göttingen. Guten Abend, Herr Weber.
Schönen guten Abend Ihnen allen. Ja, vorangestellt, also ich behaupte mal einfach, dass die Sozialdemokratisierung der CDU, die lässt sich nicht darstellen. Die hat nicht stattgefunden und die gibt es nicht. Das wird immer so behauptet. Ich halte das für groben Unfug.
Sagen Sie mal, warum Sie es für groben Unfug halten.
Nein, es muss anders dargelegt werden, warum es denn so sei. Die Sozialdemokratisierung der Politik, wo ist denn bitte schön, wenn die SPD Vorstöße macht, zum Beispiel Mindestlohn, der wird von der CDU bis zur Unkenntlichkeit verhackstückt, sodass die SPD da wieder einen drüber kriegt, weil ihre Wähler halt das so nicht gut finden, diesen Mindestlohn, der zur Altersarmut führt, oder wenn es um Reichensteuer geht, Vermögensteuer, das wird alles von der CDU gecuttet. Wo ist denn eine Sozialdemokratisierung der Politik? Das sehe ich überhaupt nicht. Mhm. In keiner Phase, nirgendwo, wirklich nicht. Also kann ich nicht erkennen. Aber es wird, ich möchte gerne eine Sache sagen, ich glaube nicht, dass die SPD den nächsten Kanzler stellen wird, aber einen Spitzenkandidat muss es ja geben Und ich halte es aus politischer Sicht für die SPD selbst für sinnvoller, wenn es Herr Gabriel macht. Warum? Weil er in der SPD selbst weiter als Herr Schulz beispielsweise links verortet ist. Und wenn man sich eine Gerade vorstellt, eine politische Gerade, SPD links, die rechte SPD berührt die linke CDU bis zur rechten CDU. Wenn man die Politik der SPD muss, um wieder ihr eigenes Gesicht zu bekommen, durch die ganze Partei hindurch sich darstellen, und das geht nicht vom rechten Rand der Partei aus, sich so der Mitte anzudienen, hat der SPD nicht gut getan. Die SPD muss wieder originär wirklich ihre ureigene Politik machen, dann hat sie eine Chance. Aber leider nicht bei dieser Wahl. Nur wenn es ein Herr Schulz machen würde, der ist so nah dran an Frau Merkel, dann fällt der linke Flügel von der SPD ja mit der Zeit noch mehr runter. Und das wird jetzt SPD nicht gut tun. Mhm. Und die CDU ist eher machtorientiert und die SPD sachorientiert, also von wegen Staatspartei CDU. Ich halte die CDU für machtorientiert. Im Zweifelsfall wird es der CDU immer um die Macht gehen. Was wir brauchen, ist Politik und nicht machtorientiertes Handhaben. Ich würde auch vor allen Dingen vorschlagen, weil das so oft gesagt wurde, selbst in der SPD, der Herr Gabriel sollte keinesfalls seinen Ministerposten abgeben, wenn er sich entscheidet, Kanzlerkandidat zu werden, von wegen, man könnte ja nicht gegen die Regierung sozusagen halt Wahlkampf machen, wenn man selbst Teil der Regierung wäre. Also ich bitte Sie, die Frau Merkel ist auch Teil der Regierung. Also er stellt sich ja damit in seinen eigenen Schatten. Er ist ja dann noch weiter weg vom Mikrofon. Also das sollte man nicht tun. Er sollte auf jeden Fall den Posten behalten, was auch immer da geschieht.
Sie sagen also, Herr Weber, die SPD muss sich neu profilieren. Habe ich Sie richtig verstanden?
Ja, zu ihren ureigenen Werten zurückkehren und sich nicht an der vermeintlichen Mitte orientieren und sich nicht über den Tisch ziehen lassen von wegen Sozial. Es hat keine Sozialdemokratisierung stattgefunden. Stellen Sie sich vor, die CDU hat in vielen Themen jetzt nicht aktuell das ganz Harte, sondern meinetwegen Vorratsdatenspeicherung. Die hat so oft immer wieder ihre Themen halt auf die Tagesordnung gesetzt. Wenn das in gleichem Maße, was ich der SPD wünsche, ist Stehvermögen, wenn das in gleichem Maße von der SPD gemacht würde, immer wieder auf die Tagesordnung zu setzen, wir brauchen jetzt eine Vermögenssteuer, wir brauchen eine stärkere Erbschaftssteuer, die ist ja auch von der CDU so bis zur Unkenntlichkeit halt herabgesetzt worden. Wo ist denn, also die SPD braucht mehr Stehvermögen.
Gut, Sie haben das Wort ureigene Werte angesprochen. Herr Weber, fallen Ihnen als Wähler zwei ureigene Werte ein, die Sie gerne auf dieses Etikett SPD, wohl was Sie wiederfinden möchten?
Ja, das soziale Miteinander, also Gerechtigkeit und überhaupt grundsätzlich Bürgerrechte halt durchzusetzen.
Das sind in Ihren Augen ureigene SPD-Werte?
Ja, viele. Soziale Gerechtigkeit überhaupt, das soziale Miteinander ist der ureigene Wert der SPD.
Das sagt aber auch Frau Merkel. Was machen wir da, Herr Weber?
Ja, aber Frau Merkel behauptet viel. Ich sehe das nicht. Mhm. Dann hätte Frau Merkel sehr mit Leichtigkeit, könnte man doch zum Beispiel, es war in ihrer Sendung häufiger mal das Thema Kinderarmut, ein paar Federstriche und ein paar Gesetze, die Reichen, die tausenden Milliarden von den Reichen einen Teil davon wegnehmen und für die Kinder bereitstellen. Aber die CDU verhindert das doch immer.
Gut, nehmen wir das Detail mal weg, bleiben bei dem Begriff ureigene Werte. Der Politikwissenschaftler in dieser Runde ist Herr Neugebauer. Hat Herr Weber recht, dass es der SPD an ureigenen Werten, sagen wir mal, nicht fehlt, aber dass die vielleicht abhanden gekommen sind?
Mit der Agenda 2010 wird ja auch die Auffassung verbunden, dass die Sozialdemokratie damals ihre zentralen Werte Gerechtigkeit und soziale Sicherheit verraten habe. Soziale Gerechtigkeit, beispielhaft gemacht dadurch, dass der Staat seine Rolle neu definiert und weniger unterstützt. Soziale Sicherheit in den Fragen Arbeitslosengeld und Ähnlichem mehr. Die Werte, und da haben Sie wieder recht in der Moderation, die Werte sind alle so nahe dran. Wenn wir vergleichen, wer redet über soziale Gerechtigkeit? Jeder redet über soziale Gerechtigkeit. Gucken Sie an, die Sozialdemokratie stellt auf einmal verblüfft fest, die AfD sagt, ich bin die Partei des Kleinmannes. Wir plädieren für soziale Gerechtigkeit. Deren Verständnis von sozialer Gerechtigkeit ist aber ein ethnisch gesprägtes AfD, alles für Deutsche. Oder sagen wir so, nur für die Einheimischen, die was ins System einbezahlt haben. Der bedürftig ist, der kriegt davon nichts mehr ab. Dann die nächste Frage, Kleinmann. Die Partei selbst sagt, sind wir eigentlich gar nicht, aber als Image machen wir mal. Und die Sozialdemokratie reagiert da irritiert und sagt, nein, unsere Werte sind doch immer noch die zentralen. Nur, bitteschön, was ist denn eigentlich soziale Gerechtigkeit? Die Linke sagt wieder, das heißt, wir verteilen den gesellschaftlichen Reichtum um mit Hilfe von Steuerpolitik, Vermögenssteuer, Reichensteuer, Erbschaftssteuer, höhere Prozentsätze, inklusive auch Einkommensteuer. Bei der Sozialdemokratie heißt jetzt soziale Gerechtigkeit im Rahmen Steuergerechtigkeit, naja, steuerliche Ungleichheit, Ungleichbehandlung von Kapital und Einkommen beseitigen und vor allen Dingen im Bundesgebiet mal dafür sorgen, dass in allen Ländern Steuern gleichmäßig einbezogen werden. Das heißt, die Leute, die legal fast Steuern hinterziehen wollen, nicht nur in Bayern sitzen, sondern die müssen überall gleich bezahlen. Da fehlt dieser Umverteilungsaspekt. Da fehlt dann auch andere Aspekte, wo man sagen könnte, das ist noch was. Das heißt, es muss eine Wertediskussion beginnen zur Abgrenzung. Und wenn die Parteien wie die Grünen, die Linken, die Sozialdemokratie und auch die Union so nah aneinander hängen bei solchen Werten und auf Bundesebene, und das ist ja ein Problem, was die SPD gegenwärtig hat, die Differenz zwischen SPD und CDU bei dem Zuspruch, wer hat größere Kompetenz sozialer Gerechtigkeit, die mal über 25% zugunsten der Sozialdemokratie lag, jetzt bei 10% ist, ja, wo sind die Unterschiede da erkennbar? Da stochern sie auch im Nebel.
Daniel Friedrich Sturm von der Welt, heißt das, dass es eine Angst gibt, wir reden heute einmal über die SPD, dass es in der SPD eine Angst gibt, radikalere Thesen aufzustellen oder radikalere politische Forderungen nach vorn zu bringen?
Naja, die SPD ist ja keine revolutionäre Partei, sie ist eine evolutionäre Partei und sie möchte auch nicht nur in der Opposition sitzen. Und im Übrigen würde ich dann doch auch gern Herrn Weber sehr fundamental, dem Hörer von vorhin, widersprechen. Er hat ja gerade gesagt, dass also sozusagen diese Bundesregierung auch ganz schlimme Dinge gemacht hat. Die hat doch im Grunde eine sehr linke, eine sehr sozial expansive Politik betrieben. Also der Mindestlohn ist genannt worden, der ist kürzlich erst wieder erhöht worden. Bei den Renten gab es die Mütterrente, gab es die Solidarrente. Da wurden also Milliarden, man kann auch sagen, verplempert, jedenfalls ausgegeben. Es wurde die Frauenquote eingeführt, die Mietpreisbremse und so weiter. Also wenn das keine sozial gerechte Politik ist, um nicht zu sagen eine sozialdemokratische Politik, die Frau Merkel da mit Herrn Gabriel betrieben hat, dann weiß ich es auch nicht. Und deswegen glaube ich nicht, dass das so zu sehen ist. Mhm. Hinzu kommt eben noch, dass ich glaube auch, dass die SPD-Wähler, Herr Weber sagte gerade, der CDU geht es nur um Macht. Das heißt also auf gut Deutsch, Aufforderung, euch soll es auch nicht um Macht gehen, also um Machtlosigkeit. Wollen die Wähler der SPD denn, dass die SPD machtlos ist? Parteien sind Organisationen zum Erwerb politischer Macht. Punkt.
Adam Reifenberger aus Salzhemmendorf. Guten Abend, Herr Reifenberger.
Guten Abend. Ich möchte vorausschicken, dass ich langjähriges Mitglied der SPD war. Für mich ist die SPD eine überflüssige Partei geworden, dadurch, dass Kanzler Schröder die Agenda 2010 durchgesetzt hat und auch den Auslandseinsätzen mit der Solidarität für die Kriege Bushs zugestimmt hat. Außerdem hätte Schröder, wenn er wirklich Macht gewollt hätte, hätte er 2005 die Kanzlerin Merkel verhindern können. Es gab eine rot-rot-grüne Mehrheit. Das wollte er nicht.
Mhm. Das sind Ihre Fakten. Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus, Herr Reifenberger? Sie sind aus der SPD ausgetreten. Das heißt für Sie, wir reden heute Abend über einen möglichen Kanzlerkandidaten, Sigmar Gabriel, über die Chancen der SPD. Was ziehen Sie denn jetzt für einen Schluss aus dem, was Sie eben aufgezählt haben?
Ich ziehe daraus den Schluss, dass wir bereits österreichische Verhältnisse haben, eine Kanzlerin zu Mehrheitsbeschaffungspartei ist eigentlich in diesem Land überflüssig.
Das heißt, was sollte passieren, Ihrer Meinung nach?
Sie sollte unter 5% langfristig kommen.
Wer? Die CDU oder die SPD?
Die SPD.
Die SPD. Sie wünschen ihr also das Schlimmste an den Hals?
Jawohl. Mhm. Und da gibt es genügend Gründe für.
Herr Reifenberger, eine Frage noch. Gibt es nicht auch die Möglichkeit, dass sich jemand wieder verändert, nämlich in dem Sinne, wie Sie das mal als SPD-Mitglied erlebt haben?
Ich erinnere nur an den verstorbenen Peter Struck. Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt. Wie lange denn noch? Mhm. Wie viele hundert Jahre?
Gut, jetzt tauchen wir tief in die Geschichte ein. Herr Reifenberger, ich danke Ihnen für Ihre Thesen. Caro Steffens aus Brettdorf. Guten Abend, Frau Steffens.
Einen schönen guten Abend wünsche ich. Ich kann noch mal kurz Bezug nehmen auf das, was der Vorredner gesagt hat, zu zur SPD. Also ich bin auch empört darüber, dass Gerhard Schröder die sogenannten Hartz-IV-Gesetze beschlossen hat, mit den Grünen damals zusammen wohlgemerkt. Die haben ja auch nicht Nein gesagt dazu. Das, was man früher als Arbeiterpartei bezeichnet hat, meine Großeltern waren Arbeiter, haben damals ständig die SPD gewählt, sind inzwischen verstorben und würden die heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr wählen, weil jemand, der viele Jahre gearbeitet hat und dann mal arbeitslos wurde, nicht ruckzuck einen neuen Job gefunden hat und dann in dieser Hartz-IV-Falle landet, der verarmt ja. Dadurch ist ein großer Teil der Bevölkerung inzwischen verarmt, weiß man. Die wären doch nie wieder so blöd, nochmal die SPD zu wählen. Mhm. Entschuldigen Sie mal. Aber ich finde, die SPD, die müsste sich sowohl inhaltlich als auch personell mal wirklich ganz neu aufstellen. Und es ist ganz egal, wen dieser drei Herren, die heute genannt worden sind, entschuldigen Sie, als Kanzlerkandidat aufgestellt wird, der hätte keine Chance gegen Frau Merkel. Der Herr Gabriel, so super beliebt ist er einfach nicht mehr. Herr Schulz, das ist zu früh dafür, der müsste ein bisschen weiter aufgebaut werden. Zum Beispiel als Außenminister würde der sicher eine gute Figur machen, kann ich mir vorstellen, wenn die SPD an einer Regierung beteiligt würde. Also warum zum Beispiel nicht mal Herrn Schulz, der zwar auch keine Chance hätte gegen Frau Merkel, aber das wäre ja vielleicht mal eine Alternative, die man noch nehmen könnte.
Frau Steffens, Sie haben zu Beginn mit einem leicht wütenden Unterton nochmal an die Agenda 2010 erinnert. Ja. Jörg Seiselberg als Korrespondent in Berlin. Gibt es bei der SPD immer noch dieses Wissen darum, da gibt es eine Wunde, die haben die Wähler noch nicht, sage ich mal, vergessen?
Ja, das ist schwierig, der Umgang mit diesem Erbe der SPD. Man darf natürlich auch nicht vergessen, wenn wir uns das Land jetzt anschauen, ein Land, in dem Milch und Honig fließt, dem es so gut geht wie seit Jahrzehnten nicht mehr, dass die Grundlage gelegt wurde durch die Reformen, die unter einem Kanzler Schröder durchgeführt wurden und auch die von der Hörerin Steffens angesprochenen Arbeiter profitieren, dahingehend, dass die Arbeitslosigkeit Rekordniedrigstände seit vielen Jahren verzeichnet zurzeit. Auf der anderen Seite, auch was Herr Reifenberger ansprach, da muss man ihn sicherlich korrigieren. Also Gerhard Schröder war derjenige, der Nein gesagt hat zur Beteiligung am Irakkrieg. In der Tat, die Frage, wie geht man damit um? Ich bin der Ansicht, dass nach wie vor das alte Theorem gilt, dass Wahlen in der Mitte gewonnen werden und dass von daher die SPD sehen muss, dass sie Wirtschaftskompetenz verkörpert, dass sie sicherlich auch bei dem im Moment alles beherrschenden Thema Sicherheit ein klares Profil zeigt, dort in der Lage ist, viele Menschen anzusprechen mit ihrer Haltung. Und was den Kanzlerkandidaten, einen möglichen Kanzlerkandidaten Gabriel anbelangt, was von beiden Hörern angesprochen wurde, ob Gabriel Merkel das Wasser reichen könnte. Ich glaube, es würde zumindest kein langweiliger Wahlkampf werden, denn bei vielem, was man Gabriel vorwerfen kann, wo er seine Schwächen hat, seine Stärken hat er auf jeden Fall in der Rede, auch in der Debatte, also auf eine Fernsehdebatte Merkel-Gabriel kann man sich sicherlich freuen und da wäre ich gar nicht so sicher, wer sie gewinnt. Also ich würde da auch zutrauen, Gabriel zutrauen, dass er da Punkte macht für die
SPD. Bleiben wir nochmal kurz bei der Agenda 2010, das, was die Hörerin angesprochen hat, Herr Neugebauer als Parteienforscher. Wie nachtragend sind eigentlich Wähler?
Sozialdemokratische Wähler sind nachtragender als Konservative. Konservative Wähler haben in der Regel Interesse daran, dass ihre Partei an der Macht bleibt. Welche inhaltlichen Veränderungen stattfinden, interessieren sie nicht so sehr. Dann gehen sie, vielleicht bleiben sie da mal zu Hause oder sie gnetzen oder sie bilden dann Kreise, aus denen heraus gegen die Parteiführung gemotzt wird, aber Aufstände gibt es da nicht. Sozialdemokratische Wähler sagen nach einer Wahlperiode bereits, na, die haben uns ziemlich enttäuscht und ob wir die wieder wählen gehen. Dann gehen viele eigentlich dann ins Nichtwählerlager. Manche gehen dann Protestparteien wählen. Im Fall der SPD hatten wir da den Zuspruch zu der Linken. Und da konnte man das sehen. Aber es ist in der Tat die Frage, ob die Wählerinnen und Wähler, die sagen, nee, ich bleibe bei der Partei, ich versuche einen Einfluss zu machen, dass sich was ändert. Und die dann sehen, es ändert sich nicht, weil die Partei auf einen ganz anderen Kurs gebracht worden ist. Und das ist sie von Schröder durch die Agenda 2010. Da bleiben nur noch die Die-Hards übrig. Also die wirklich da nicht aussterben. Die sagen, ich wähle meine Partei.
Kai Horstmann, der ruft aus Berlin an. Guten Abend, Herr Horstmann.
Ja, guten Abend. Ja, was ich eben halt bemängel, ist zum Beispiel, wir sehen, dass die Leute unzufrieden sind. Die Wähler sind unzufrieden, die AfD steigt immer mehr und die demokratischen Parteien, sie tun mir zu wenig etwas dagegen. Es gibt keine Politiker, die Charakter zeigen. Ich habe so das Gefühl, der Bundestag besteht zu einem Teil aus Politikern, zum anderen Teil aus Lobbyisten, die dann eben halt die Politik lenken. Und es gibt, ich finde zum Beispiel, es müsste eine Trennung zwischen Wirtschaft und Politik geben. Parteienspenden müssten verboten werden. Und es müsste eben halt auch geguckt werden bei Subventionen. Zum Beispiel, es kann nicht angehen, dass zum Beispiel Zalando 30 Millionen für ein Online-Versandwerk bekommt und dass der kleine Händler um die Ecke dann eben halt seine Waren nicht mehr loswerden. Ich habe das gesehen oben in Wolgast. Da sind also ganze Straßenzüge leer, die Geschäfte sind leer.
Herr Hausmann, kämen wir mal zurück zu unserer Ausgangsfrage und zu Ihrer These. Sie wünschten sich, Politiker müssten mehr Charakter zeigen. Uns hat geschrieben Jens-Uwe Bengelsdorf aus Neubrandenburg und er schreibt, Herr Gabriel agiert oft aus dem Bauch, wirkt sprunghaft, das geht nicht als Staatschef. Was fehlt Ihnen denn an Sigmar Gabriel, dass Sie sagen, der zeigt keinen Charakter?
Nee, er lässt sich beeinflussen von der Wirtschaft. Gucken wir mal die TIP an zum Beispiel, wo er sich einwöhnen lässt. Die SPD soll ja eine Arbeiterpartei sein. Und was macht sie? Sie nimmt Millionenspenden von Großkonzernen an. Und
also mit Charakter, und, unter Charakter verstehen Sie Geradlinigkeit.
Sie machen eben halt nicht irgendwo, dass sie jetzt sagen, okay, wir setzen uns mal dafür ein, dass auch mal wieder die Geschäfte der Mittelstand gestärkt wird. Mhm. Die heulen mit den Großen. Oder wenn man sich auch zum Beispiel anguckt, es geht um Wirtschaft. Wirtschaft, und da ist es auch egal, ob man nun mit einem chinesischen Diktator Wirtschaft betreibt oder mit Erdogan. Es wird immer alles auf die hohe Ebene gelegt. Man guckt nicht mehr, was ist vor Ort da, wie sieht es vor Ort aus, wie sehen die kleinen Läden aus, wie sieht der Mittelstand aus, da guckt man nicht mehr hin.
Gut, das haben wir verstanden, Herr Hausmann. Ich würde das gerne mal in eine Frage kleiden und die Frage würde ich gerne Herrn Neugebauer als Parteienforscher stellen. Da hört man ja eine Sehnsucht von Herrn Hausmann, das Wort soll Charakter zeigen, heißt er soll standhaft sein, er soll aufrichtig sein, er soll sich nicht, wie das Herr Hausmann formuliert hat, mit den Großen heulen. Ist das heute eigentlich noch möglich in einer globalisierten Welt, dass ein Politiker so Charakter zeigt, wie das Herr Hausmann möchte?
Möglich ist das schon, aber und es entspricht auch einem gewissen Zeitgeist, nämlich der Sehnsucht nach Eindeutigkeit, klare Verhältnisse, klare Ansprache, Begriffe, die dann eindeutig zu verstehen sind. Aber das heißt gleichzeitig auch, man flüchtet davor, dass die Zeit sich wandelt, dass das, was passiert, permanent im Wechsel ist, dass wir nicht sagen können, ach, Globalisierung geht doch an Deutschland vorbei. Wir sind Exportweltmeister, wie können wir sagen, Globalisierung könnte an Deutschland vorbeigehen? Dann könnte man auch sagen, naja, die Fluchtbewegungen aus dem Ausland müssen ja zu uns nicht kommen. Wir haben eine Tradition in der Aufnahme von Fluchtbewegungen und wir haben eine Tradition auch als Land Europas mit einer bestimmten Vergangenheit zu sagen, nein, wir haben Asylrechte und ähnliches. Das heißt, hier entsteht ein Problem, wo in bestimmten Kreisen, manchmal nennt man sie pauschal Globalisierungsverlierer, das kann man konkret sein, das kann man aber auch fürchten, so aufsteht, ach nein, da sind die Sehnsucht der alten Verhältnisse. Das Problem für die Sozialdemokratie, beide Flügel finden auch in der Partei ihren Platz, äußern sich auch und das macht auch eine gewisse Unentschiedenheit in der Haltung auch, aber im Grunde genommen kann man, so leid es auch tut, nicht sagen, wir können zurück in die Nation, Deutschland gegen den Rest der Welt. Danke.
Jens-Uwe Bengelsdorf, ich habe das eben schon zitiert, diese Mail. Ich würde das gerne noch mal zitieren und dann Herrn Sturm fragen. Da wird geschrieben, Herr Gabriel agiert oft aus dem Bauch, wirkt sprunghaft, das geht nicht als Staatschef. Hat sich Sigmar Gabriel in den letzten Wochen besser im Griff?
Das glaube ich schon, aber die Bedenken von Herrn Bengelsdorf kann ich verstehen, weil er eben in der Tat immer mal wieder irgendwelche Kurzschlüsse macht. Er ist ja jemand, der in meinen Augen Stimmungen sehr empfindsam und sehr schnell auffasst, ich glaube auch schneller als Frau Merkel, und dann zuweilen schnell und oft auch zu schnell reagiert. Da müsste er sich, glaube ich, besser im Griff haben. In den letzten Wochen, Monaten ist mir das so nicht aufgefallen, aber ich kann verstehen, dass es diesen Einwand gibt. Ich würde aber gerne noch ein bisschen was dazu sagen, was Herr Horstmann gesagt hat, weil er so pauschal gesagt hat, im Bundestag da sitzen Lobbyisten und die Parteien kriegen Millionenspenden. Das stimmt einfach so nicht. Also da muss man wirklich energisch widersprechen und das mache ich auch ganz überzeugt. Die Parteispenden, die in Deutschland fließen, sind so minimal und im Übrigen wird jede Spende über 10.000 Euro muss sie ausgewiesen werden. Das ist wirklich lächerlich und das ist ein Argument aus der Mottenkiste. Da möge er sich mal in anderen Ländern in Europa und über Europa hinaus umgucken. Mit den Lobbyisten, das sehe ich auch nicht. Da müssen die Nebentätigkeiten müssen ja auch offengelegt werden. Es muss auch genannt werden, was für Summen da erwirtschaftet werden. Es gibt nur ganz wenige Abgeordnete, die richtig viel verdienen. Aber die stehen dann dazu. In Klammern übrigens werden einige davon sogar direkt gewählt. Und das Dritte ist, dass Herr Horstmann Herrn Gabriel vorwarf, er würde sich so stark für TTIP machen. Meines Wissens hat Herr Gabriel gesagt, TTIP sei, Zitat, de facto gescheitert. Das ist zumindest meine Information. Er hat sich stark gemacht für das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen. Und da muss ich auch sagen, wenn wir nicht mit Kanada, wenn wir als Europäer mit Kanada nicht ein solches Abkommen schließen können, mit wem denn dann bitteschön sonst? Und im Übrigen kann Herr Horstmann ja vielleicht auf Herrn Trump hoffen, denn der wird ja wahrscheinlich jetzt dafür sorgen, dass TTIP wirklich tot ist.
Gut, das ist bestimmt ein Thema einer kommenden Sendung, aber vielen Dank für die Korrektur, Herr Sturm. Josef Peters aus Dortmund, guten Abend, Herr Peters.
Ja, guten Abend. Ja, ich rufe an, weil vorher in der Sendung gesagt wurde, wir brauchen eine Partei im Bundestag, die für Atomkraft und gegen den Euro ist. Ich verstehe das Argument nicht so ganz. Mhm. Wenn ich Leute habe, die daran glauben, dass die Erde eine Scheibe ist oder dass fliegende Untertassen tagtäglich am Himmel unterwegs sind, dann bekräftige ich die doch nicht in ihrer Meinung, sondern sag ihnen knallhart ins Gesicht, was das für ein Mist ist. Das ist doch gerade das Problem, was bei Trump, AfD und bei vielen anderen dazu geführt hat. Genauso ob mit der Globalisierung oder anderen Sachen.
Gut, Herr Peters, ich erinnere das noch. Ich glaube, das hat Daniel Friedrich Sturm gesagt. Ist das richtig, Herr Sturm?
So ist es. Und ich bin für den Euro und ich bin gegen Atomkraft persönlich. Aber ich finde es ein Problem, dass diese Positionen im Bundestag nicht, in Klammern, nicht mehr vertreten sind. Die Union war ja jahrelang für Atomkraft. Die Regierung Merkel-Westerwelle hat ja die Laufzeiten seinerzeit verlängert, um sie dann nachher wieder zu verkürzen. Das war dann nach Fukushima. Dann hat Frau Merkel dort eine, per Ordo de Mufti, eine Kursänderung vollzogen und seither ist diese Meinung im Parlament nicht mehr vertreten. Es gibt aber durchaus in der Bevölkerung Leute, die das gut finden und das ist nicht repräsentiert. Und es gibt auch in unserer Bevölkerung eine durchaus vorhandene Skepsis gegenüber dem Euro und ich finde, die ist auch legitim, die ist auch nicht vertreten. Das hat freilich mit dem Ausgang der Bundestagswahl 2013 auch zu tun, wo ja die AfD, wir erinnern uns, sehr, sehr knapp an der 5%-Hürde gescheitert ist. Ich glaube mit 4,7% und die FDP mit 4,8%. Das heißt also, große Teile der Wählerschaft, wenn man jetzt mal diese 4,7 und die 4,8 zusammenzählt und dann noch von ein paar anderen Splitterparteien, also an die 15% Wähler, sind eben nicht vertreten. Und deswegen fände ich es auch kein großes demokratisches Desaster, wenn im nächsten Bundestag die AfD vertreten sein sollte.
Herr Peters, haben Sie verstanden, es geht also um die Stimmenvielfalt und die Meinungsvielfalt. Es geht hier nicht um wahr oder nicht wahr oder um richtig oder falsch.
Ja, aber genau das ist ja das, was zu vielen Problemen führt, die wir haben. Dass Meinungen, wir leben in einer Wissensgesellschaft. Wenn heute noch einer sagt, ja, Verbrennungsmotoren wird bis zum Ende aller Tage geben, und der deutsche Automobilwirtschaft wird so weitergehen, wie es ist. Nein, ich muss den Leuten knallhart sagen, vom Professor, der mit 40 seine Professur in Verbrennungsmotorentechnik hat, bis zum einfachen Arbeiter, das in den
Herr
nächsten
Peters, ich glaube, liegt ein Missverständnis vor. Die Frage, über die wir diskutieren, ist, inwieweit wird Stimme aus dem Volk im Parlament abgebildet? Und das war, glaube ich, das Argument von Herrn Sturm. Und teilen Sie denn
ja,
das?
Ja, ich verstehe Sie, aber das ist ja, was ich dagegen halte.
Ja. Lassen wir mal so stehen. Ist das in Ordnung für Sie, Herr Peters?
Kein Problem.
Ja, schön, weil es ist 10:04 und um 22 Uhr endet die Sendung, dann kommen Nachrichten. Und ich würde gerne noch mit unseren drei Herren zum Schluss diskutieren. Sie alle drei bekommen eine wunderbare Aufgabe. Sie werden Berater der SPD oder speziell von Herrn Gabriel. Herr Neugebauer als Politikwissenschaftler und Parteienforscher, natürlich ohne Honorar werden Sie Berater, das ist klar. Was würden Sie ihm empfehlen?
Setz auf den Wert sozialer Gerechtigkeit, definiere das neu, definiere auch bitte, was Sicherheitsbegriff heute bedeutet. In der traditionellen Form für innere Sicherheit hat die SPD kaum eine Chance. Aber was insgesamt angeht, halte dich all den alten Anarchistenspruch, du hast keine Chance, nutze sie.
Das klingt so einfach. Warum funktioniert das nicht, Herr Neugebauer? Das klingt so einfach, was Sie
die
sagen.
Die komplizierterte Diskussion in der Sozialdemokratischen Partei, Verzicht auf bestimmte innerparteiliche Kommunikation, aber es gibt auch einen Verzicht, zum Beispiel das letzte Programm, stammt 2007, Hamburger Programm, einfach immer vorzuschreiben, was ist. Es gibt diese Diskussion in der SPD alle. Da gibt es Workshops, da gibt es 5 Arbeitsgruppen, da sitzen Parteipräsidiumsmitglieder drin. Aber das ist nicht wirksam. Mhm. Nach draußen wird es nicht berichtet. Bitteschön, die meisten Medien sagen auch, ach kommt Leute, wer interessiert sich denn dafür, wie nun ein Programm gestaltet und was gemacht wird, wenn da Steuergerechtigkeit hergestellt werden soll, dadurch, dass man ein Mittelmaß bracht bei dies und jenen. Einfache Ansprachen, ja, aber bitteschön nicht mehr in dem, dass man dann sagt, oh ja, wir erlauben es dir, in den alten Zuständen zu bleiben. Nein, nein, es muss wirklich langfristig gedacht werden und das heißt auch, ins Auge zu nehmen, auch mal besser verlieren zu können.
Daniel Friedrich Sturm, Redakteur der Welt, Ressort Deutschland. Was würden Sie als Berater empfehlen?
Ja, wir Journalisten, wir beschreiben ja und wir beraten nicht Politiker. Ich kann Ihnen sagen, was ich mir wünschen würde, nämlich einen fulminanten Wahlkampf. Ich halte die Wahl auch für mitnichten gelaufen. Das kann heute keiner sagen, wie diese Wahl ausgeht. Und es wäre schön, wenn es eine hohe Wahlbeteiligung gibt.
Jörg Seißelberg, Sie sind auch Journalist, aber Sie dürfen mal in die Beraterschuhe schlüpfen.
Ich würde empfehlen, die Stammwähler bespielen mit dem Thema soziale Gerechtigkeit, mit überzeugenden Konzepten zur inneren Sicherheit, die Wechselwähler zu gewinnen und im Wahlkampf eins zu signalisieren, ich will und ich kann. Und das vermisse ich bei Sigmar Gabriel zurzeit.
Vielen Dank, meine Herren, nach Berlin. Vielen Dank für diese umfangreiche Debatte heute Abend im Themenabend auf NDR Info. Wir sprachen über die Frage, welche Chancen hat ein Kanzlerkandidat Sigmar Gabriel? Und die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert. Morgen in der Redezeit reden wir über etwas, was Sie heute Abend wahrscheinlich erleben oder in den Nachrichten oder in den Zeitungen morgen lesen werden. Wir reden morgen über die Elbphilharmonie, das neue Hamburger Wahrzeichen. Und wir stellen einmal die Frage, neben all der Freude und der Begeisterung, hat die Elbphilharmonie sich ausgezahlt? Das ist morgen die Frage in der Redezeit. Sie können uns gleich anrufen, wenn Sie das anregt, ndr.de/redezeit. Hat die Elbphilharmonie sich ausgezahlt? Oder Sie rufen morgen um 20.30 Uhr an und diskutieren mit uns ab 21.05 Uhr. Das neue Hamburger Wahrzeichen hat die Elbphilharmonie sich ausgezahlt. Darüber reden wir morgen. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Bohmann und ich wünsche Ihnen wie immer einen schönen Abend und bis bald. Machen Sie es gut. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.